Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Folge der Wissenschaft, worin Florian Freistetter und ich, Holger Klein, über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Erstens Glückwunsch zur Hochzeit.
Vielen Dank.
Ich glaube, ihr habt geheiratet, nachdem wir die letzte Sendung gemacht haben.
Ne? Richtig, in der letzten Sendung war ich noch Junggeselle, mein Leben war frei und jetzt bin ich Ehemann.
Jetzt kriegst du mit dem Nudelholz einen übergebraten, wenn du zu spät nach Hause kommst.
Genau, nee, also es hat bis jetzt in den knappen ersten Monat der Ehe, kann ich sagen, dass es ich die Entscheidung nicht bereue.
Ja, das ist doch schön. Wir haben knapp 3 Jahre und das ist auch immer noch prima. Also bisher kann ich es empfehlen.
Ja.
Ich frage mich zwar auch gelegentlich, wieso haben wir das eigentlich gemacht? Das ist so viel unsinnig, aber trotzdem irgendwie nett. Also wahrscheinlich war es Sentimentalität.
Ja, natürlich, aus Liebe auch unter anderem, aber.
Ja, sag ich doch, Sentimentalität.
Ja, es ist irgendwie ein bisschen was anderes. Also man war vorher auch zusammen und hat vorher auch zusammen gelebt und alles, aber es ist dann schon irgendwie nochmal, es ist ein bisschen was anderes. Also, auch wenn sich nichts geändert hat, hat sich doch was geändert.
Schon ganz schön. Kommen wir, Aschbacher haben wir ja nicht mehr, aber wir haben Neuigkeiten aus dem Universum. Also kurz bevor wir angefangen haben, diese Sendung aufzunehmen, am 23. August, hat es ihn da auf dem Mond.
Ja, genau. Hat es
geschafft, auf dem Mond zu landen. Ne? Kennst du die Mission?
Das war auch meine erste Meldung, die ich vorbereitet habe. Ja, ich kenne die Mission, weil nämlich in weiser Voraussicht und weil die indische Weltraumagentur ja nicht irgendwie sich hinterm Asteroid versteckt hat und heute aus dem Nichts heraus auf den Mond gelandet ist, sondern das schon lange geplant hatte, haben ich und Ruth im anderen Podcast, den wir beide machen, das Universum, haben wir schon Anfang Juli eine Folge gemacht, wo ich die indische Raumfahrt vorgestellt habe. Das war kurz bevor die Mission gestartet ist von der Erde. Und das haben wir zum Anlass genommen, um mal so allgemein auf die indische Raumfahrt zu schauen, was die so allgemein alles treiben und eben auch über die Mission. Und heute habe ich dann gespannt zugesehen, ob es Indien denn schafft, weil es ist nicht so einfach, auf dem Mond zu landen, wie man ja vor...
Wie die Russen gerade gemerkt haben.
Ja. Genau, die Russen haben es nicht geschafft. Ja. Und davor hat es Japan nicht geschafft und davor hat es eine private Mission nicht geschafft und davor hat es immer mal Israel nicht geschafft. Das waren die mit den Bärtierchen, die du ja auch immer gerne erwähnst. Also es ist nicht so einfach,
Indien ist aber auch der letzte Versuch der Inder ist ja auch gescheitert. Ne? Das war jetzt
Die Mission, die heute sanft auf dem Mond gelandet ist, ist Chandrayaan 3. Chandrayaan 2 wollte schon landen auf dem Mond. Das haben sie nicht geschafft. Da waren Softwarefehler, glaube ich, und die sind abgestürzt aus 500 Metern. Mhm. Und Chandrayaan 1, das war wieder ein Erfolg, aber das war nur ein Mondorbiter.
Ja.
Also die Inder sind
Orbit kann ja jeder landen, das ist das.
Nee, bei Indien ist wirklich gut, was Raumfahrt angeht. Die waren ja auch beim Mars, was auch nicht so viele Menschen geschafft haben.
Die Inder waren am Mars?
Ja, die Indien hat auch eine Mars-Mission geschafft. Also die sind nicht gelandet auf dem Mars. Das ist noch ein Stück schwieriger als auf dem Mond. Ich glaube, auf dem Mars sind bis jetzt überhaupt nur die Amerikaner gelandet, soweit ich mich erinnere. Mhm. Sicher zumindest. Ein paar andere sind abgestürzt. Europa ist abgestürzt. Und ich glaube, England hatte mal eine Sonde, Beagle, glaube ich, hieß die. Die ist zwar sicher gelandet, aber konnte nicht kommunizieren. Das heißt, da hat man erst irgendwie 10 Jahre später rausgefunden, dass die tatsächlich nicht abgestürzt ist, sondern sicher gelandet ist.
Oh.
Also, und die einzigen, die wirklich halt so auf dem Mars landen und dann dort rumfahren mit Rovern und Hubschraubern, das sind die USA. Also auf dem Mars ist noch schwieriger. Aber Indien hat es tatsächlich geschafft, eine Raumsonde zum Mars zu schicken, die den Mars umkreist und die Atmosphärenmessungen angestellt hat. Und das haben auch noch nicht allzu viele Raumsonden geschafft, viele Länder geschafft. Und ja, das war noch dazu, erstens mal war es diese Mars-Mission eine extrem billige Mission vergleichsweise, das ist auch nicht so selbstverständlich. Und da hat Indien, das hat damals so in der Weltraum-Community durchaus für Aufsehen gesorgt, dass die Inder das geschafft haben, weil sie eben tatsächlich mit dieser Mars-Orbiter-Mission, hieß die, erstens mal gezeigt haben, dass Indien das kann, was wie gesagt schwierig ist, und dass sie es für vergleichsweise wenig Geld können. Also ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, hört euch den Podcast an, den Roland und ich gemacht haben, aber die war wirklich... verglichen mit dem, was die NASA so treibt, zum Beispiel deutlich billiger. Und ich glaube, in dem Jahr, wo diese Mission am Mars angekommen ist, das muss 2014 gewesen sein, ist auch ein Kinofilm erschienen. Ich glaube, es war Gravity. Und ich glaube, das Budget für Gravity war höher als für diese Mars-Mission der Inder. Also Ja, und jetzt hier.
So ein bisschen wie bei Miami Vice. Da hieß es damals in den 80er Jahren, dass eine Folge der Fernsehserie Miami Vice so viel kosten würde, wie Miami Vice im Jahr an Budget hätte. Also die echte Miami Vice. Aber, ja.
60 Millionen Euro übrigens, habt ihr es auch noch gefunden, hat Indien die Mission gekostet.
Das ist ja nix.
Ja, also. Und jetzt hier Chandrayaan haben sie auch ziemlich gut geschafft. Also ich habe jetzt noch keine Bilder gesehen, das wird noch kommen. Mhm. Die müssen ja dann auch noch ihren kleinen Rover rausschicken, den sie mitgebracht haben. Aber Indien ist jetzt das vierte Land, das auf dem Mond gelandet ist. Cool. Das dritte Land, das noch existiert, weil eins von den drei bisherigen Ländern war die Sowjetunion.
Das stimmt, und, ist auch weg. Ja, und die Russen haben es jetzt nicht wiederholen können. Ja.
Nee, die haben es nicht geschafft. Und das erste, das auf dem Südpol gelandet ist.
Aha. Warum will man auf dem Südpol landen am Mond?
Ja, da will man auf jeden Fall landen, weil das ist eine von den spannendsten Regionen, was so die Zukunft des Mondes angehen wird. Also am Südpol wird sich viel abspielen in Zukunft, weil das ist der Bereich, wo man Wasser leicht zugänglich hat, weil da Krater sind und im Schatten dieser Krater existiert Eis und da hat man eben Eis vergleichsweise leicht zur Verfügung. Da muss man nicht so wahnsinnig tief rumbuddeln und hat da größere Mengen und deswegen, also fliegt man jetzt erstmal hin, um das zu bestätigen. Man weiß aus indirekten Messungen schon, dass das Wasser da ist. Aber jetzt will man natürlich immer hinfahren mit irgendwelchen Rovern oder Sonden und das genau untersuchen, damit man genau weiß, wo ist das, wie viel ist das und so weiter. Und dann wird der Südpol tatsächlich ein Ziel sein, vermutlich auch für Menschen, die da wieder landen, wenn die Amerikaner dann wieder hinfliegen. Und die Russen, wenn sie es mal schaffen wollten, auch zum Südpol. Also am Südpol wird viel passieren. Das ist so die Gegend des Mondes, wo man hin will, wenn man wieder am Mond was machen will.
Aber warum waren wir denn dann da noch nicht? Also warum musste das denn, warum haben wir bis 2023 gewartet, um ausgerechnet dann da mal hinzufliegen, wenn das so eine interessante Gegend ist?
Naja, es ist halt ein bisschen schwieriger. Also der Südpol ist halt der Südpol. Es ist nicht so, dass das so wie am Südpol der Erde, dass das da halt einfach prinzipiell schwieriger ist, aber es ist halt einfacher, wenn du auf dem Mond, auf der erdzugewandten Seite des Mondes bist, weil da
hast so,
du
ja
immer Kontakt und so weiter. Südpol kommt es drauf an, wo und wie du genau da bist mit dem Kontakt und so weiter. Die Lichtverhältnisse sind auch ein bisschen anders als auf den anderen entsprechenden Rück- oder Vorderseite des Mondes. Also es gibt Bereiche am Südpol, wo immer Dunkelheit ist, nicht weil die Sonne da nicht hinkommt, sondern weil da die Kraterschatten so sind. Deswegen ist das Wasser ja auch noch dort zum Beispiel. Ja? Mhm. Oder vor allem deswegen ist das Wasser noch dort. Das heißt, Südpol ist einfach noch ein kleines Stückchen schwieriger als Vorderseite und deswegen hat man es bis jetzt noch nicht gemacht. Aber die Inder haben es jetzt geschafft. Also das ist beeindruckend. Und jetzt gucken wir mal, was ihr kleiner Rover macht. Also auch das, diese Mission, die macht zwar Wissenschaft,
ja,
wird Wissenschaft machen und da wird viel Forschung rausfallen, aber auch das ist jetzt eher nochmal mehr Technikdemonstration als Wissenschaft. Also es ist beides dabei, aber ja, es war erst mal zu zeigen, dass sie es können. Und
also ich sag mal, nationale Technikdemonstration oder geben die Erkenntnisse über die Technik und fliegen dahin und landen und so weiter, geben die auch weiter an die anderen Raumfahrtagenturen?
Na gut, da musst du mal mit den indischen Raumfahrtbehörden reden, das kann ich dir jetzt nicht sagen.
Könnte sein,
aber,
das was
nee, aber ich glaube jetzt nicht, dass Indien da jetzt irgendwelche super tollen Techniken beherrscht, die NASA zum Beispiel nicht beherrscht. Mhm. So. Sondern es geht wirklich darum, dass Indien das kann. Und das ist ja auch durchaus was wert zu zeigen für so ein Land. Es hat auch, ich habe ganz kurz in die Rede von Modi, dem, was ist mein Indien als Chef?
Ministerpräsident.
Premierminister.
Premierminister, ja.
Ja, Premierminister, also der Chef von Indien. Der hat eine kurze Rede gehalten. Indien,
ja.
Und ein Teil der Rede war auf Englisch, das habe ich verstanden. Und hat auch gesagt, das ist ein Triumph für Indien. Ich meine, gut, sowas sagt man, wenn man sowas geschafft hat, aber eben auch ja, für den globalen Süden, dass auch der sowas kann. Ja?
Ja.
Das ist schon eine interessante Entwicklung, dass eben jetzt nicht nur klassische USA, Europa das können, sondern eben auch so ein Land wie Indien. Und bevor jetzt jemand kommt und in den Kommentaren schreibt, ja, aber die Indien, die haben ja so viele andere Probleme, die sollen erstmal das lösen.
Ach, ins Maul.
Ist auch richtig, aber Hochtechnologie hat ja Nebenwirkungen.
Genau.
Und da kommt ganz viel raus, auch für ein Land. Es gab mal, vor Jahren hat irgendwo, glaube ich mal, haben sie eine Sternwarte, ein großes Teleskop, glaube ich, in Äthiopien gebaut. Und da habe ich auch viel gelesen drüber, wo auch gesagt, ja, das haben die Äthiopier nicht ganz andere Probleme. Ja, haben sie. Aber wenn sie da international konkurrenzfähiges Forschungszentrum hinstellen, dann ist das für das Land gut, weil da kommt ganz viel raus. Ja, mhm. Als wenn du da einfach nur noch mehr irgendwie Entwicklungshilfe hinschmeißt, dass die Bauern dann noch mehr Brunnen graben können. Ja, also die brauchen auch Brunnen dort natürlich, jetzt in dem Beispiel. Aber das andere ist auch wichtig. Und genauso ist es für Indien wichtig, eine selbstständige Hochtechnologie wie Raumfahrt zu planen, weil Raumfahrt ist ein Geschäft wie alles andere auch. Mhm. Und wenn das nicht nur ein Geschäft ist, was die USA und Europa machen können, sondern eben auch ein Land wie Indien, dann ist es für Indiens Entwicklung vermutlich nicht so schlecht.
Ja, super. Und womit treibt man Raumschiffe an? Und womit treibt man Raketen an?
Mit Raketentreibstoff.
Und der besteht woraus?
Aus Dynamit. Aus Wasserstoff?
Genau, Wasserstoff. Hast du das gelesen? Es ist sehr, sehr kurz, es ist wirklich eine Viertelstunde vor der Sendung, ist es an mir vorbeigeflogen. Der Lars Fischer hat im Spektrum über Wasserstoff geredet. Und zwar ist es so, dass es auch natürliche Wasserstoffvorkommen gibt.
Ja, zum Beispiel in der Sonne oder im Universum oder überall.
Im Erdboden gibt es natürliche Wasserstoffvorkommen und die Wissenschaft hat bisher...
Das ist weißer Wasserstoff oder welche Farbe
hat der? Keine Ahnung.
In der Farbenlehre. Ich glaube, er hat eine Farbe. Ich habe das schon mal gelesen irgendwo. Das ist da.
Jedenfalls wussten sie bisher nicht, woher der kommt, weil Wasserstoff als Molekül das ist viel zu klein, um im Boden einfach
geht überall durch. Darum haben wir auch keinen.
Genau. Und jetzt hat das französische Nationale Zentrum für wissenschaftliche Forschung hat im Lothringischen Becken Wasserstoffvorkommen gefunden. In Mali haben sie ab 2011 5 Jahre lang Wasserstoff aus einer zufällig entdeckten Wasserstoffquelle gefunden. Aber keiner wusste so genau, was ist das, wo kommt das her und so. Und jetzt scheint es so zu sein, wie gesagt, ich habe es nur kurz überflogen, bevor die Sendung angefangen hat. Anscheinend ist der Wasserstoff nicht wie Methan im Gestein eingeschlossen, also gefangen, sondern es gibt eine Theorie, dass der die ganze Zeit neu entsteht. Ja, wie krass wäre das denn bitte?
Ja, also wenn das Wasserstoff entstehen kann, ich meine, es ist ein Element, es ist ein chemischer Stoff und kann sich vermutlich in irgendwelchen chemischen Reaktionen bilden. Also es gibt
ja aber
wo Wasserstoff rauskommt.
Aber wenn stell dir bitte mal vor, wir wären in der Lage, den zu finden, wirklich herauszufinden, wie der sich immer wieder neu bildet und den dann einfach abzupumpen. Das wäre doch grandios, oder nicht?
Ist halt die Frage, welche Menge da rauskommt.
Ja, das ist halt die Frage, ja. Aber wenn sie in Mali 5 Jahre lang gefördert haben, also so wenig wird es ja nicht gewesen sein, sonst hätte es sich nicht gelohnt und dann hätten sie nicht gefördert, oder?
Ja, aber da müssen wir mal abwarten, was da für Mengen rauskommt und ob das in Mali das Einzige ist. Aber
im Lothringischen Becken haben sie auch welchen gefunden.
Ach stimmt, ja, hast du gesagt, ja. Aber ja, dann wird die Welt in Zukunft von Lothringen und Mali beherrscht und die Raumfahrt von Indien.
Wie viel Gas insgesamt entsteht, ist noch unbekannt. Doch in den letzten Jahren haben Fachleute ihre Schätzungen der insgesamt entstehenden Mengen immer wieder nach oben revidiert.
Wahrscheinlich kommen sie drauf, dass irgendwann vor 50, 60 Jahren da irgendwelche Leute irgendwas absolut Fieses verbuddelt haben und das Gas jetzt irgendwie Wasserstoff aus. Oh Gott. Aber dann komme ich auch gleich mit einer Wasserstoffnachricht. Ui. Und zwar aus Österreich. Denn
österreichischer Wasserstoff. Ist das dann brauner Wasserstoff?
Brauner Wasserstoff ist, glaube ich, eine andere Farbe. Also Wasserstoff ist ja so, wie sagst du immer, dass die mystische Substanz.
Die mythische Substanz,
genau. Genau. Weil, und kann man ja durchaus nicht bestreiten, dass das so ist, weil Wasserstoff ist das, aus dem alles besteht. Ja? Also das Universum besteht aus Wasserstoff, der Rest ist nur Verunreinigung im Wesentlichen. Und ja, es ist so. Und Wasserstoff ist ein sehr, sehr guter Energieträger. Also wir könnten sehr, sehr viel mit Wasserstoff machen. Es gibt tatsächlich Industrien, die sich nur mit Wasserstoff, vermutlich zeitnah nur mit Wasserstoff dekarbonisieren lassen. So Stahlherstellung zum Beispiel und anderes Zeug. Also Wasserstoff wird schon sehr, sehr wichtig werden für eine Zukunft, in der wir die Klimakrise halbwegs irgendwie in den Griff kriegen wollen. Was Quatsch ist, ist das, was üblichen Verdächtigen von FDP und ÖVP in Österreich alle erzählen, das dass wir irgendwie Wasserstoff durch die Leitung in die Heizung pumpen und unsere Autos tanken damit und sowas. Das ist Quatsch. Dafür müssen wir erstmal irgendwie einen Weg finden, ausreichend viel von dem Zeug zu kriegen. Ja, das wird halt schwierig. Aber man kann ihn auch herstellen. Ja, also man kann ihn auch aus diversen Grundstoffen herstellen. Und das ist diese typische Farbenlehre des Wasserstoffs. Mhm. Also der grüne Wasserstoff, das wäre quasi das, was wir haben wollen. Nämlich Wasserstoff, der aus Wasser entsteht und mit erneuerbaren Energien in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten wird. Das ist CO2-neutral und dann kriegen wir da Wasserstoff raus. Also das wäre besser. Nicht ganz so gut ist der türkise Wasserstoff, der entsteht aus Methan. Mhm. Und das Methan nehmen wir und hauen da Energie rein. Und dann kommt da Wasserstoff raus und Kohlenstoff. Und damit dieser Kohlenstoff quasi nicht mehr in den CO2-Zyklus reinkommt, müssen wir den irgendwie abscheiden oder sowas. Ja, mit einer noch zu erfindenden, effektiven Technologie, damit das Ganze klimaneutral ist. Grauer Wasserstoff, das wäre das Ganze so wie vorher, aus Erdgas, aus Kohle erzeugter Wasserstoff, wo wir das Zeug aber einfach, das CO2, was dabei entsteht, einfach in die Atmosphäre entlassen. So wird heute sehr viel Wasserstoff hergestellt. Ja. Gibt es noch blauen Wasserstoff, da macht man auch wieder Kohle, glaube ich, und schmeißt mit einer noch zu erfindenden, effektiven Technologie das CO2 irgendwo in die Erde und dann, weiß ich, es gibt noch irgendwie, gibt
ja, großen halt Wasserstoff. So Carbon Capture and Storage, genau. Lösungen, die dann genau. direkt an die Fabriken angeflanscht werden sollte.
Genau.
Ja. Habe ich übrigens auch eine ganz interessante Sendung zugemacht. Power to X ist der Titel der Sendung.
Gehört.
Ja, fand ich ganz spannend, was der erzählt und wie zuversichtlich der auch war, dass die Menschheit dahin kommen wird, das Ganze erstens in der Kreislaufwirtschaft zu machen und zweitens tatsächlich auch das CO2 nicht mehr in die Atmosphäre zu entlassen. Fand ich ganz gut.
Es gibt ja wieder noch roten Wasserstoff, den macht man mit Atomenergie und so weiter. Also gibt ja, jede Menge
Arten. Was ist denn jetzt mit österreichischem Wasserstoff?
Ja, ich wollte einfach nochmal, ich wollte die Bühne bereiten. Mhm. Ja. Denn das Problem ist, dass wir eben für den grünen Wasserstoff, damit wir den erzeugen können, da müssten wir die Kapazität der erneuerbaren Energien massiv ausbauen. Ja. Wir haben jetzt noch nicht mal genug erneuerbare Energien, um all das mit Strom zu versorgen, was mit Strom versorgt werden muss. Und wenn wir da jetzt auch noch Wasserstoff mitmachen, ja, dann reicht es hinten und vorne nicht. Also das geht nicht. Und die anderen Arten der Wasserstofferzeugung sind entweder nicht klimafreundlich oder es mangelt an entsprechender Technologie, um sie klimafreundlich zu machen. Aber, und jetzt kommt Österreich. In Österreich hat man eine neue Methode entdeckt, wie man Wasserstoff aus Erdgas herstellen kann, ohne dass dabei CO2 frei wird.
Ja. Okay.
Wie? Ja, ich fange mal an zu erklären. Also, man kennt den, das ist blauer Wasserstoff oder grauer Wasserstoff, du machst eben Erdgas, ja. machst da mit Energie CO2 draus, du scheidest das CO2, machst da Wasserstoff draus und das CO2 wird abgeschieden. Mhm. Du kannst auch Pyrolyse machen, das ist offensichtlich etwas, wo du Methanmoleküle hernimmst mit hohen Temperaturen und bei Abschluss von Sauerstoff diese Methanmoleküle aufbrichst und dann kommt da eben Wasserstoff raus. Das Problem ist halt nur. Da ist noch
Kohlenstoff übrig, aber der ist elementar.
Genau, das ist das, was bei der Problem bei der Methanpyrolyse. Jetzt haben aber Forscherinnen und Forscher von der Montanuniversität in Leoben in Österreich eine neue Methode gefunden, wo man diesen türkisen Wasserstoff so herstellen kann, dass das CO2 quasi, oder dass der Kohlenstoff.
Ich wollte gerade sagen, weil du hast ja Sauerstoffabschluss, also CO2, genau. Also da gibt es genau. ja keine Verbindung
genau. jetzt erstmal. Das heißt, der Kohlenstoff wird direkt als Feststoff ausgeschieden. Also du hast quasi bei dieser Methode, ich will jetzt die ganzen chemischen Details jetzt nicht wiederholen, weil ich es selbst nicht so gut verstehe als Nicht-Chemiker.
Ich auch nicht, aber also vielleicht muss man noch dazu sagen, Methan hat die chemische Formel CH4, also ein Kohlenstoff, vier Wasserstoffatome, die da aneinander hängen. Und das eine C würde dann einfach physisch rausgenommen.
Genau, du kriegst halt im Wesentlichen, du brauchst ein bisschen Schwefel muss da glaube ich noch irgendwie nicht mit rein oder niedriger Schwefel muss irgendwie mit dabei sein im Erdgasnetz. Aber auf jeden Fall hast du das so, du brauchst sehr hohe Temperaturen, über 1000 Grad Celsius. Dann brauchst du irgendwie flüssiges Metall, Zinn verwenden die. Das funktioniert so ein bisschen wie ein Katalysator. Dieses Zinn spaltet bei diesen Temperaturen das Methan auf, der Wasserstoff entweicht nach oben und muss dann irgendwie aufgefangen werden und der Kohlenstoff, der sammelt sich dann an der Oberfläche von diesem flüssigen Metallbad. Ja,
und da kannst und dann du abkratzen kannst, und in, ganz genau. normal in die petrochemische Industrie überführen und Seife daraus machen und sowas.
Ja, du kannst auch im Prinzip den Kohlenstoff, der ist eigentlich, wenn der rein genug ist, dann kannst du ihn zum Beispiel auch in der Landwirtschaft einsetzen, zum Boden verbessern,
weil dann ist er im Boden. Graphen. Die andere mythische Substanz.
Ja, aber sie sagen halt ja, sie arbeiten jetzt gerade, also diese Metallbadpyrolyse, wie es heißt, die funktioniert. Das haben sie jetzt festgestellt, das funktioniert, da kommt Wasserstoff raus. Jetzt arbeiten sie gerade dran, eben für dieses Kohlenstoffpulver irgendwie eine Anwendung zu finden. Druckertinte zum Beispiel oder Gummiprodukte oder eben auch zur Bodenverbesserung in der Landwirtschaft. Und dann, wenn das das ganze Problem ist, dass die halt, dass die Emissionen, es sind immer noch ein bisschen Emissionen sind dabei, weil du musst trotzdem noch immer irgendwo Energie reinstecken und
das
so weiter.
Jetzt, das, die Frage hätte ich nämlich jetzt gehabt, wie ist denn die Energieeffizienz? Also lohnt es sich überhaupt, die Energie aufzuwenden, um was Heißmetallpyrolyse zu machen?
Ja, Metallbadpyrolyse.
Metallbadpyrolyse zu machen. Oder ist es nicht am Ende dann vielleicht doch energieunaufwendiger, Wasserstoff herkömmlich herzustellen und dann Carbon Capture zu betreiben von da aus?
Ja, also das ist noch nicht ganz klar. Sie müssen natürlich, es ist eine Laborarbeit, also es ist nicht im großen Maßstab verfügbar. Sie sagen halt irgendwie, es kommt natürlich auf die Umgebungsbedingungen an. Mhm. Also wenn der Wasserstoff, der da rauskommt, ist jetzt nicht hochrein. Also die Wasserstoffatome sind Wasserstoffatome, aber da ist halt eben noch ein bisschen anderes Zeug mit dabei. Wenn du den in der Stahlindustrie einsetzen willst, ist das egal, das funktioniert problemlos. Wenn du was anderes machen willst, musst du schauen. Und sie sagen, ich zitiere jetzt hier einen der Forscher, bei optimalen Voraussetzungen wie der Nutzung von Strom aus Wasserkraft und Erdgas aus Norwegen können wir auf einen Emissionswert von unter 2 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Kilogramm Wasserstoff kommen. Mhm. Das ist vergleichbar mit Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Quellen. Also im Prinzip wäre das ähnlich vergleichbar klimafreundlich wie grüner Wasserstoff, diese neue Methode. Man muss es halt nur noch im großen Maßstab machen und halt die ganzen Randbedingungen hinbekommen.
Die aktuell, also 1000 Grad ist viel.
Ne? Ja, aktuell haben sie ja gesagt, mit dem, was sie aktuell verwenden können an Energie und so weiter, haben sie halt irgendwie 12 Kilo CO2 pro Kilogramm Wasserstoff und nicht die zwei, die möglich wären, weil halt der Strom nicht daherkommt und das Erdgas eben so unrein ist, dass da halt so viel CO2 noch trotzdem noch frei wird und so weiter. Aber prinzipiell ist es eine vielversprechende Technik, also dass man eben abseits dieses grünen Wasserstoffs andere Methoden findet, wie man Wasserstoff herstellen kann, ohne dass allzu viel CO2 frei wird.
Ja,
und ohne irgendwelche Abspeichermethoden und alles, die ja immer noch nicht ausreichend erforscht sind.
Ja. Bleiben wir kurz bei der Physik. Es ist Physik. Ich habe vor 2 Jahren mal eine Sendung gemacht zu den Myonen. Damals hatten sie doch ein anomales magnetisches Moment der Myonen entdeckt mit hoher Signifikanz. 4, irgendwas Sigma war das. Und da kam die Tage die Meldung, dass diese Abweichung bestätigt worden ist. Also damals hatten sie nur irgendwie gerade 10% der Daten aus dem Beschleuniger ausgewertet. Mittlerweile haben sie 50% der Daten ausgewertet und ich werde auch gar nicht lange reden, weil ich nicht verstehe, worüber ich rede. Mittlerweile haben sie 50% der Daten ausgewertet und haben diese Abweichung bestätigen können und zwar ist auch deren Signifikanz umso präziser geworden. Und also Signifikanz ist höher und Messunsicherheit ist geringer geworden. Jetzt brauchen sie noch bis 2025, schreiben sie, bis sie alle Daten ausgewertet haben. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten, wenn das so bleibt. Entweder die Theorie war vorher nicht vollständig oder wir brauchen eine neue Physik. Und das finde ich geil.
Ja, also neue Physik klingt auch immer so beeindruckend. Aber
neue germanische Physik.
Nee, also man muss aber sagen, also die... Es wird, neue Physik heißt ja nicht, dass dann alles falsch ist.
Was doch. Newton ist dann ab sofort ungültig und wir müssen alle immer mit einer Leiter rumrennen.
Newton ist jetzt schon ungültig, wenn man es will, weil die neue Physik, die Newton ersetzt hat, war Einstein.
Ja, gut.
Also auch Einstein war eine neue Physik.
Aber ich brauche Einstein nicht um Schwerkraft. Na gut, Schwerkraft war das schlechteste Beispiel. Ja, okay.
Nee, aber nein, das ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Weil die Leute sagen immer, das ist eine Frage, die ich öfter mal beantworten muss nach so Vorträgen. Sie sagen irgendwie, ist Newtons Gravitationstheorie falsch? Weil ja Einsteins Gravitationstheorie jetzt richtig ist, ja.
Nee, natürlich. Und das, da, wo ich sie sehen kann, ist sie nicht falsch. Aber da, wo ich nicht hingucke, da guckt ja Einstein erst hin.
Naja, das Problem ist, dass falsch und richtig in dem Kontext nicht funktioniert. Sondern wir wissen ja nicht, was die eine Theorie ist, die definitiv alles beschreibt, was wir jetzt in dem Fall über Gravitation wissen wollen. Ja, die kennen wir nicht. Wir wissen nur, es gibt Beobachtungsdaten und wir haben Möglichkeiten, diese Beobachtungsdaten zu beschreiben. Mhm. Und Newtons Theorie ist sehr gut darin, diese Beobachtungsdaten zu beschreiben. Es sei denn, du hast es mit sehr großen Massen zu tun, dann ist Newton nicht mehr so gut. Dann macht Newtons Gravitationstheorie große Fehler.
Ja.
Und Einsteins Gravitationstheorie macht all das, was Newtons Gravitationstheorie macht, mit der Ausnahme, dass Einsteins Gravitationstheorie auch bei großen Massen sehr gut mit den Beobachtungen mit einstimmt. Das heißt, Einstein ist eine Erweiterung von Newtons Theorie und im Grenzfall der so Alltagsmassen, Alltagsbeschleunigungen stimmen beide überein. Das kann man sogar mathematisch zeigen, dass dann, wenn du die entsprechenden Vereinfachungen machst, die beiden Formeln quasi zusammenfallen. Mhm. Ja, und das heißt, Einstein war eine neue Physik, die die alte aber inkludiert hat, weil ja. Die Beobachtung ist die Beobachtung, die Realität ist die Realität. Das ist ja, war ja schon immer so und das wird immer so sein.
Was ist eigentlich aus den Einstein-Leugnern geworden, die vor 10 Jahren mal im Internet so unterwegs waren?
Die sind immer noch im Internet unterwegs. Da leugnen Einstein. Und diese neue, das ist ja auch, das wissen wir auch in der Teilchenphysik, das wissen wir generell in der Wissenschaft, dass wir irgendeine Art von neuer Physik brauchen, weil es gibt ja Zeug, das nicht funktioniert mit Einstein, mit dem Standardmodell der Teilchenphysik. Wir wissen ja, dass es da diverse Sachen gibt, die nicht so funktionieren, wie wir denken. Das funktioniert, beziehungsweise wo wir nicht denken können, wie es funktioniert, weil unsere Theorien nicht da sind. Ja, irgendwie Urknall, schwarze Löcher, Neutrinomassen und all das. Also da gibt es jede Menge offene Punkte, die mit den aktuellen Theorien nicht beschrieben werden können. Das heißt, irgendwo muss es da noch eine Theorie geben, noch eine Beschreibung geben, noch eine Physik geben, die dann halt in dem Fall Einstein als Grenzfall beinhaltet.
Cool, Beispiel. Oder? Ich meine, aber das an sich ist doch schon cool, oder? Also,
genau.
Dass Einstein auch nur ein Grenzfall ist. Und danach wird, wie auch immer es benannt wird, wird mutmaßlich auch wieder nur ein Grenzfall sein.
Ja, natürlich.
Das, ich finde das total faszinierend. Entschuldige, ich bin halt Laie. Und mit meinem Einverstand dreht das völlig durch den Wolf.
Ja. Ja. Also was die Teilchenphysik angeht, bin ich marginal mehr als ein Laie, aber auch nicht viel.
Du redest mehr drüber oder öfter drüber, darum erinnerst du dich an die Sachen, die du weißt, besser.
Ja, und ich kann besser vorgeben, kein Laie zu sein. Aber
oder so.
Weil ich einen Doktor in was anderem habe. Aber das ist
der Doktor.
Ja, aber dann machen wir doch gleich weiter mit Teilchenphysik, aber mit einer anderen Art von Teilchenphysik oder eigentlich gar nicht mit Teilchenphysik.
Das ist eigentlich auch super, immer zu sagen, so, es geht jetzt im Folgenden um Teilchenphysik, aber nicht so richtig.
Es geht schon auch um Wissenschaft, aber wir fangen an mit Kino. Hast du die beiden großen Sommer-Blockbuster gesehen? Natürlich, warum nicht?
Weil Barbie mich nicht interessiert und ich gehe nicht gerne ins Kino, ich finde Kino nicht schön. Ich finde große Leinwand toll, aber ich finde die gesamte restliche, wie nennt man das, User Experience im Kino furchtbar. darum habe ich die nicht gesehen. Ja.
Stimme ich dir zu. Also die Kino-User Experience lässt oft zu wünschen übrig. Aber ich habe tatsächlich beide Filme gesehen. Nicht wie die Freaks das tun, irgendwie so hintereinander. Die sind ja alle verrückt, die das machen. Die Barbie und Oppenheimer, das ist der zweite Film, die nicht wissen, sich hintereinander anschauen. Also keine Ahnung. Aber Oppenheimer, vielleicht schaffst du es doch nochmal. Also das, ehrlich, ich bin kein Freund von langen Filmen. Also
ich bin brauche ich die große Leinwand für den? Entschuldige. Oder kann ich das auch? Okay.
Nee, also ich behaupte mal, ja. Also es ist jetzt nicht so voll mit Special Effects und allem, aber das ganze Bild, die Kombination von Bild, von Musik, das funktioniert auf der großen Leinwand hervorragend. Ich weiß nicht, wie es jetzt irgendwie am Fernseher aussehen würde. Hm. Aber wie gesagt, also diese 3 Stunden, dieser Film dauert, das hat mich ja am meisten abgeschreckt, bevor ich ins Kino gegangen bin, weil ich, wie gesagt, alles, was länger als 90 Minuten ist, da muss die Person, die den Film macht, schon sehr, sehr gute Argumente haben, warum das länger als 90 Minuten sein muss. Und meistens haben die Filme diese Argumente nicht. Also die meisten Filme kann man problemlos um eine Stunde kürzen oder eine halbe Stunde. Also da ist einfach oft
Die haben Längen, aber leider nicht am Schluss. Ja.
Ja, also da behaupte ich einfach aus schlampiger Erzähltechnik oder Unwillen, sich da mit der Erzähltechnik auseinanderzusetzen, kommen halt diese langen Filme raus, behaupte ich jetzt mal. Aber Oppenheimer, diese 3 Stunden, natürlich, wenn du hockst 3 Stunden auf deinem Hintern, das sind 3 Stunden, die du auf deinem Hintern hockst, aber wenn du einen halbwegs bequemen Kinosessel hast und so, dann geht das. Und ich habe mich in keiner Minute gelangweilt dieses Films. Also ich bin wirklich, ich wüsste jetzt nicht, vermutlich, wenn man will, kann man den auch kürzen irgendwie, aber nichts in dem Film ist da, wo man denkt, das soll da nicht sein. Also das hat mich überrascht, weil du musst mal 3 Stunden eine Geschichte erzählen, ohne dass du dich langweilst dabei.
Ja, also das kriege ich nicht hin. Ja.
Ja, also kann ich wirklich nur, wer es noch nicht gesehen haben sollte, nur empfehlen. Wie gesagt, man muss sich jetzt auch nicht fürchten, dass da jetzt nur es nur um Wissenschaft und Quantenmechanik geht. Die kommt zwar vor, es wird ein bisschen was erklärt, aber es geht eigentlich nicht um das in dem Film. Also, es geht schon um den Bau der Atombombe und Oppenheimer und Physik, aber die Geschichte ist eine, die jetzt verstanden werden kann, auch ohne dass man Ahnung von Quantenmechanik hat. Ja. Mhm. Also ist ein schöner Film. Und Barbie, und das ist jetzt da, wo dann die Forschung kommt, über die ich kurz reden möchte.
Ah.
Barbie habe ich auch gesehen und ich habe mich ja auch nicht gelangweilt. Ich bin da jetzt ohne großartige irgendwelche Gedanken reingegangen in den Film, aber ich war positiv überrascht. Also man muss quasi mal sich darüber im Klaren werden, dass es ein Werbefilm von Mattel ist.
Ja.
Weil das ist es. Ja. Und wenn man das jetzt quasi mal akzeptiert, dann kriegt man eigentlich einen sehr unterhaltsamen Film zu sehen. Mhm. Also es ist nicht das, was man sich denkt. Also die haben da schon mehr gemacht als nur irgendwie so Werbung für Spielzeug, sondern die haben jede Menge originelle Ideen drinnen gehabt in diesem Film, die ich wirklich originell fand. Mhm. Und was im Internet und in allen Filmpodcasts und von allen FilmkritikerInnen da diskutiert wurde, ist natürlich jetzt, ist der Film feministisch, ist er nicht feministisch, ist er zu sehr auf eine Richtung feministisch, ist er zu wenig, das andere nicht ein, transsektionell, sektionaler
Feminismus.
Intersektionell, das war das Wort, ja. Also da mögen andere diskutieren, die da tatsächlich mehr von der Theorie Ahnung haben. Aber man, etwas, was im Film tatsächlich thematisiert wird, ist, dass Selbstbild, das du bekommst als Kind, als Erwachsener, wenn du dich mit Barbie-Puppen beschäftigst, wenn du damit spielst und so weiter. Ja, und dazu gibt es Forschung, die gab es natürlich auch schon vor dem Barbie-Film, aber die hat jetzt nochmal ein bisschen so einen Aufmerksamkeitshype bekommen durch den Film. Mhm. Und eine dieser Forschungsarbeit, die fand ich ganz interessant. Ja, da ging es um Studienteilnehmerinnen in dem Fall tatsächlich, weil Barbie immer noch was ist, mit dem hauptsächlich Mädchen, Jugendliche, junge Frauen sich beschäftigen. Die waren im Durchschnittsalter von 19 Jahren. Das heißt, die haben nicht nur Kinder erforscht, sondern eben auch erwachsene Frauen, die sich damit beschäftigt und haben halt geschaut, wie reagiert, also wie verändert sich die eigene Körperwahrnehmung von diesen jungen Frauen in Reaktion auf die Bilder von diesen Barbie-Spielzeugen. Und sie haben da drei verschiedene Gruppen gehabt. Sie haben einmal so die klassische Barbie gehabt, also Barbie-Fashionista-Puppen haben sie die genannt. Ich kenne mich in den Barbie-Produktgliedern nicht so aus, aber das dürfte das sein, so halt, ja, so Barbie halt. Dann gibt es die Made-to-Move-Barbies. Habe ich auch nicht gewusst, aber das sind Barbies, die anscheinend mehr können als einfach nur stehen.
Schweben oder was?
Nee, aber da kannst du halt die Arme, die Füße, alles bewegen.
Ah, okay. Also
die können irgendwie so Yoga machen und können dann irgendwie so sportlich posieren und so weiter. Sollen laut Mattel die Kinder zu mehr Sport animieren, weil die halt wirklich auch Sport machen können und du kannst sie da irgendwie, keine Ahnung, im Yoga Figuren machen lassen und alles mögliche andere. Und sie haben noch Lego-Figuren genommen, als Kontrollgruppe quasi. So, und dann haben sie geschaut, eben Wertschätzung des eigenen Körpers, 10-Punkte-Skala, Fragebogen, Fragen der eigenen Körperwahrnehmung und so weiter. Und die Hypothese war, dass die Körperwahrnehmung durch diese beweglicheren, sportlicheren Barbie-Puppen, die eher realen Körpern entsprechen als diese Fashionista-Barbies, dass die Beschäftigung mit diesen sportlichen Barbies weniger negative Auswirkungen auf die Körperwahrnehmung hat als eben die Fashion-Barbies. Das Ergebnis war ganz anders, entgegen dieser Hypothese. Es ist wurscht, welche Barbie. Die negativen Reaktionen sind gleich, egal welche Barbie du hast. Weil offensichtlich die Frauen immer ihr Aussehen irgendwie vergleichen mit den Puppen und ja, wenn du anfängst, irgendwie deine Körperwahrnehmung von anderen Körpern abhängig zu machen, dann hat das immer tendenziell negative Folgen.
Ja.
Ja, war das eine Studie?
Achso, das war eine kleine Studie. Achso, das war's schon. Okay, ich dachte, es kam noch irgendwie der.
Es gab jetzt, glaube ich, noch zu, das wollte ich noch lesen, es gab ein Interview der Psychologin, die das gemacht hat, mit Nature. Also Nature macht nicht nur Forschungsarbeiten, sondern die machen auch Interviews und Editorials und so weiter. Und anlässlich des Barbie-Films haben sie eben ein Interview mit dieser Psychologin gemacht. Das können wir auch verlinken. Das Problem ist, das ist Closed Access. Da musst du irgendwie Geld zahlen, wenn du es lesen willst. Und zwar viel Geld, aber ich konnte nur den ersten Absatz lesen und der sagt nichts aus.
Alles klar. ich habe auch noch was Feines gefunden und zwar wir haben ja ein Spenderorganproblem. Ne? Also wir könnten viel mehr Organe transplantieren, als Organe verfügbar sind, weil ja wir so komische Regelungen zum Thema Organspende haben und sowas. Was sie jetzt in den USA gemacht haben, sie haben eine Schweineniere in einen Menschen transplantiert, sicherheitshalber in einen hirntoten Menschen, was ich auch irgendwie ein bisschen makaber finde. Aber ja, wir wollten halt gucken, ob das überhaupt funktioniert und jetzt nicht viel zu so groß den Patienten gefährden. Das Ganze ist mittlerweile mehr als 32 Tage her, aber als die Nachricht kam, als ich die gelesen habe, hat das Organ 32 Tage lang im menschlichen Körper, Achtung, optimal gearbeitet, ohne Abstoßungsreaktion. Das haben sie hingekriegt, indem sie in dieser Schweineniere ein einziges Gen ausgeschaltet haben, keine weitere Genmanipulation, sie haben nur ein einziges Gen ausgeschaltet und genau dieses Gen beinhaltet wohl die Bauanleitung für das Protein, das im menschlichen Körper oder im menschlichen Immunsystem sofort eine Antikörperreaktion hervorruft. Außerdem haben die noch die Thymusdrüse des Schweins unter die Außenhülle der Niere, Schweineniere, wie nennt man das denn? Implantiert und einfach mit in den Menschen implantiert. Und es funktioniert ganz hervorragend. Am 14. Juli haben sie die implantiert und das Ding läuft immer noch. Bis Mitte September wollen die diesen Test fortsetzen. Das heißt, wenn das einigermaßen erfolgreich ist, dann haben wir in ein paar Jahren die Möglichkeit, Schweinenieren in Menschen zu implantieren.
Kann man auch Menschennieren in Schweine verpflanzen?
Ja, wir haben ja nicht genug Menschennieren. Das ist ja so ein bisschen das Problem, weil die Schweine, ich meine, wer isst heute noch Nierchen? Ne?
Aber ich glaube, in Österreich ist Niere, also gebratene Niere, isst man schon noch.
Ja, aber das ist halt selten geworden, vermute ich mal. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir mehr Schweinenieren übrig haben zum Transplantieren, als dass wir sie im Restaurant jetzt unbedingt brauchen, weil vielleicht sollte man das einfach gar nicht essen.
Das sowieso, aber ja, cool.
Also das sind übrigens spezielle Zuchtschweine, die sie dafür haben. Und diese Schweine haben eine Zulassung von der FDA bekommen. Fand ich ganz lustig. Food and Drug Administration, aber Abteilung Drugs.
Da wäre ja wirklich gespannt, was vorher kommt. Ob es wirklich früher schaffen, diese ganzen Organe, also Niere, Leber, Herz und was man sonst noch so verpflanzen kann, quasi aus den Schweinen, oder ich glaube, Schweine sind eh die einzigen Tiere, die man verwendet für sowas, oder?
Ja, weil die uns sehr ähnlich sind anscheinend, ja. Also in Organgröße, in Organstruktur und sowas, ja.
Also ob die Schweine, Organe früher quasi standardmäßig eingesetzt werden können, ohne negative Folgen, oder ob wir es früher hinkriegen, die einfach quasi aus menschlichen Stammzellen irgendwie hinzuzüchten. Also
In-vitro-Organe, ja. Ja, das wäre natürlich das Beste, was man überhaupt machen könnte. Und dann am idealerweise noch aus meinen eigenen Zellen meine eigenen Organe nachbauen. Ne?
Ja, na gut, wenn wir schon beim Essen sind, dann habe ich auch noch eine Geschichte, die dir vielleicht gefällt. Du hast ja einen Hang oder zumindest einen Hang gehabt zum Backen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du immer noch regelmäßig bäckst.
Ja, nicht mehr ganz so viel, weil das doch sehr kalorienhaltig ist, so Brot. Also Brot ist für mich mittlerweile eine Festtagsspeise und keine Alltagsspeise mehr. Ja.
Genau, aber als du noch gebacken hast, warst du so ein Hipster-Bäcker mit Sauerteig und allem drum und dran. Nicht so wie ich, ein Prolet, der einfach schönes Hefebrot backt, wenn er was backt, sondern mit Sauerteig. Und jetzt haben Chemikerinnen und Chemiker aus
München,
TU München.
Genau, die jetzt.
Genau.
Hat mich genau, sehr geärgert. Haben,
dass sie das gemacht haben oder dass ich die Nachricht habe?
Nee, dass es das gibt, weil ich habe sogar so, oh shit, ey, jetzt kriegen wir unendlich viele Sauerteigprodukte, die einfach nur Chemo sind.
Naja, also da, ich erkläre mal, worum es geht, ja, und dann erkläre ich, werde das ein bisschen einordnen. Die haben es geschafft, die chemischen Verbindungen zu identifizieren, die dafür sorgen, dass Sauerteigbrot nach Sauerteigbrot schmeckt. Mhm. Ja, weil das ist ja prinzipiell nichts Außergewöhnliches. Also alles, was wir essen, schmeckt so, wie es schmeckt, weil da halt bestimmte chemische Stoffe dafür verantwortlich sind.
Mythische Substanzen.
Die wir halt über die Nase aufnehmen oder durch den Mund oder wie auch immer. Also Geruch ist ja beim Geschmack auch wahnsinnig wichtig. Und ja, das ist gar nicht so einfach, das herauszufinden, weil natürlich die Natur jetzt nicht rumläuft und wenn sie einen Apfel macht oder wenn da irgendwo, keine Ahnung, eine Gurke ist ein blödes Beispiel, das schmeckt nach gar nichts, aber eine Tomate zum Beispiel oder Basilikumbusch, dann ist es ja aus dem chaotischen Prozess der Evolution entstanden und aus ganz anderen Gründen unter Anführungszeichen entstanden, als uns zu schmecken. Da geht es halt irgendwie ja um Fortpflanzung, irgendwelche chemische Verteidigung gegen Feinde und so weiter. Und da ist halt irgendwie das, was da war in der Evolution, ist halt dann irgendwie verändert worden. Und das können oft absurdeste chemische Kombinationen sein, die halt so Geruch oder Geschmack erzeugen. Und da dann wirklich das zu identifizieren in diesem ganzen chemischen Chaos, was wirklich relevant ist, das, was vielleicht auch da ist, aber gar nicht so relevant ist, ist gar nicht so einfach, weil da musst du halt dann entsprechende chemische Analysemethoden haben und so weiter. Da musst du die ganzen komischen Moleküle identifizieren. Und das haben die jetzt am Beispiel des Sauerteigs durchexerziert von der TU München und haben eben 21 Bestandteile festgestellt, die eben wirklich essentiell sind. Also ist viel anderes Zeug, was du weglassen kannst, aber die 21 müssen da sein, damit Menschen, die das eben prüfen, verlässlich sagen, ja, Sauerteig.
Ja.
Sie haben noch nicht gesagt, was es ist.
Okay, ich wollte gerade fragen, weil das stand nämlich in der Meldung, dass sie haben es noch nicht publiziert. Ich wüsste halt wirklich gerne, was das ist.
Ja, wird vermutlich mal irgendwie doch rauskommen oder doch nicht. Also Salz, sagen sie, ist da mit dabei, aber das ist jetzt nicht so überraschend.
Aber es ist ganz interessant, weil wenn du einen Sauerteig machst, also ein Sauerteigbrot backst und da nicht Salz reinmachst, dann schmeckt das hinterher völlig elend. Und ich, und die Menge, die du da reinmachst, also ich mache auf ein 1 Kilo Brot ungefähr so 12, 14 Gramm Salz, also gar nicht so viel.
Ja, und das ist einer der Gründe, warum die das gemacht haben, weil es geht jetzt nicht darum bei dieser Forschung, dass du jetzt irgendwie halt ja so künstliches Sauerteig-Aroma-Spray machst oder Pulver machst, was du dann einfach irgendwie ein Kilo Mehl haust und dann schiebst das in den Ofen und dann hast du irgendwas, was wie Sauerteigbrot schmeckt, aber keins ist. Also das geht's nicht, sondern es geht darum halt die Industrie quasi zu unterstützen, zu verbessern, dass du halt dann wirklich... Wenn du weißt, was du brauchst, damit das Brot nach Sauerteig schmeckt, dann weißt du auch, was du nicht brauchst. Ja? Und wenn du weißt, du brauchst jetzt nur so und so viel Salz, dann kannst du viel Salz weglassen. Ist erstmal weniger Ressourcen und dann gesünder ist es auch zum Beispiel.
Ich habe trotzdem Angst vor Sauerteig, Brotgeschmack, Smoothies und sowas.
Ja gut, vor dem, ich habe generell Angst vor Smoothies. Aber was auch, man kann es jetzt natürlich irgendwie interpretieren, wie man will. Also ich neige dazu, sowas positiv zu interpretieren, aber es ist ja auch wichtig bei allem, was im großen Maßstab produziert wird. Und Brot ist halt was im großen Maßstab produziert wird. Man kann man gut oder schlecht finden, dass es so ist, dass nicht jedes Brot vom kleinen Dorfbäcker hergestellt wird, sondern eben auch industriell. Aber wenn du das machst, dann ist es ja gut, wenn dabei möglichst wenig Ressourcen verschwendet werden, wenn das Ganze so effizient wie möglich passiert. Und dafür hilft es, wenn man genau weiß, was drin sein muss. Ja. Und vor allem, es hilft auch, wenn man das quasi immer gleich schmeckend haben will.
Weil auch ja klar, du willst ja Standardisierung damit die, und so weiter. Ja, genau. Ja, damit die Leute auch immer wiederkommen.
Und das ist wichtig, wenn was großindustriell hergestellt werden muss. Und das ist einer der Gründe, warum diese Art der Forschung gemacht wird und warum sie nicht ganz, ganz unnötig ist. Abgesehen die Sauerteigsmousse ist natürlich.
Da habe ich noch ein passendes Thema dazu. Hast du dich eigentlich jemals gefragt, warum ich immer so doof bin?
Ich könnte jetzt sagen,
es liegt dass du am Übergewicht.
Bist, aber
es liegt ach so. Übergewicht, das Übergewicht, also starkes Übergewicht, Adipositas, was ich habe, beeinträchtigt, wusste ich gar nicht, habe ich auch gerade erst gelesen, also wahrscheinlich die Wissenschaft weiß das schon ewig, ich nicht, das assoziative Lernen wird beeinträchtigt durch Adipositas, was ich irgendwie ganz interessant fand. Also es war mir gar nicht klar, dass das nicht nur langsam und schwitzend macht, sondern auch noch ein bisschen doofer.
Was ist denn assoziatives Lernen?
Assoziatives Lernen ist, Moment, das ist, wenn du Reize miteinander verbindest. Feuer ist heiß. Solche Sachen. Okay. Ja, also Feuer ist heiß und was noch? Genau, denn über unseren inneren Zustand wie Durst oder Hunger, das wird über assoziatives Lernen mit Verhaltensweisen verknüpft.
Also es geht jetzt wirklich um diese Art von Lernen, nicht irgendwie
um diese Art von Lernen,
nicht irgendwie genau, Quantenmechanik und Erinnerung.
Nein,
diese Formel auf der Seite der
Buchstabe. Außer wenn ich die Quantenmechanik über assoziatives Lernen verinnert habe, indem ich in eine Flamme gegriffen und währenddessen Hunger gehabt habe oder so ähnlich.
Okay.
Jedenfalls, also gut, da greift das ein. Also Adipositas macht assoziatives Lernen schwieriger. Darum, weiß ich nicht, greifen Dicke ständig auf die heiße Erdplatte oder so, ich weiß es nicht. Was aber viel interessanter ist, jetzt haben sie, wer ist denn sie? Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung in Köln hat sich angeguckt, diese GLP-1-Agonisten, das sind diese neuen Diabetes-Medikamente, die als sogenannte Abnehmspritzen auch gehandelt werden. Hast du bestimmt schon mal von gehört, Ozempic, Wegovy heißen die.
Semaglutid. Ich habe davon gehört, von irgendwelchen Abnehmspritzen, aber ich habe mich nie näher damit
beschäftigt. Ja, das sind Wirkstoffe, die heißen Semaglutid, Liraglutid heißen die Wirkstoffe. Die hemmen den Appetit, fördern die Insulinproduktion und sind eigentlich ein Diabetes-Medikament, haben aber zur Folge, dass bei stark, insbesondere stark übergewichtigen Menschen, auch bei leicht, aber stark umso mehr, die tatsächlich dramatisch abspecken und zwar innerhalb unfassbar kurzer Zeit. Also ich habe im Freundeskreis jemanden, der dieses Prädikat, Präparat kriegt. Das ist unfassbar. Ich sehe den alle 4 Wochen und der hat gefühlt alle 4 Wochen irgendwie 8 oder sowas Kilo verloren, ohne dass er irgendwas machen muss. Und der Witz dieser GLP-1-Agonisten ist, dass sie nicht nur Diabetes in den Griff kriegen, nicht nur Adipositas in den Griff kriegen damit, sondern auch noch Suchtverhalten, sich das auf Suchtverhalten auslöst. Also Raucher haben es viel leichter, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn sie das Zeug gespritzt kriegen. Was war es noch? Es war Rauchen, es war noch irgendwas. Ich hab's vergessen. So, die Kölner, also die Max-Planck-Leute in Köln haben jetzt sogar noch rausgefunden, dass dieses Zeug außerdem noch die Störung, die die Adipositas im Gehirn auslöst und die das assoziative Lernen erschwert, dass diese GLP-1-Agonisten diese Störung nach einmaliger Gabe wieder korrigieren. Okay. Das, ich finde das zunehmend bizarr, ehrlich gesagt, wie dieses eine Medikament, das sie eigentlich nur für Diabetes sich mal ausgedacht haben, wie das auf einmal quasi Epidemien in den Griff kriegen kann, weil das Übergewicht ist weltweit, es ist epidemisch, auch wenn es sich nicht wie ein Virus ausbreitet. Aber die Forscherinnen und Forscher, mit denen ich über solche Themen rede, sagen alle, das ist eine Epidemie. Wenn wir uns angucken, wie sich das ausbreitet, ist das epidemisch. Und das Zeug hat, also diese GLP-1, das hat das Zeug dazu, das auf irgendeine Weise zu stoppen. Und das finde ich echt faszinierend. Das einzige Problem bei diesen GLP-1 ist, dass sobald du aufhörst, die zu nehmen, und da rede ich jetzt nur von Übergewicht, sobald du aufhörst, die zu nehmen, nimmst du das alles wieder zu. Es sei denn, du bist so stark, dass du dein Verhalten auf dein neues Gewicht anpassen kannst. Und das ist ja sehr, sehr schwer. Also das ist ja auch das, was vielen Übergewichtigen ja letztendlich den Strich durch die Rechnung macht, dass die Verhaltensänderung nicht nachhaltig genug ist. So, ansonsten würde ich mir das auch schon längst illegal im Ausland besorgt haben und mir reinhauen, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber davor, ich habe Angst vor den Langzeit- bzw. Nachwirkungen, wenn man so will.
Da wollte ich, das waren die zwei Fragen, die ich hatte. Erstens, wenn das so erfolgreich ist, warum gibt es das noch nicht überall? Ist das noch nicht zugelassen? Ist das so schwierig herzustellen?
Das ist nagelneu. Okay. Das ist nagelneu. Ich glaube, es gibt im Moment 2 Hersteller weltweit, die das machen. Das ist Eli Lilly und Moderna, glaube ich. Aber lass mich nicht lügen. Deren Aktienkurse schießen gerade in die Höhe. Und niemand hat wirklich damit gerechnet, dass das Zeug so gut gegen Adipositas hilft. Also so gut das Übergewicht in den Griff kriegt. Und damit dann auch die Diabetes, also den ganzen Stoffwechsel. Also ne? Ein übergewichtiger Stoffwechsel ist halt schlechter als ein normalgewichtiger Stoffwechsel.
Ja, weil wenn das überall verfügbar wäre, dann würde prinzipiell nichts dagegen sprechen, dass halt alle, die es brauchen, das halt ständig nehmen, wenn dann die Nebenwirkungen, Langzeitwirkungen entsprechend sind. Und das war dann die zweite Frage gewesen, ob man da auch schon was weiß.
Die Nebenwirkungen, die Sie jetzt sehen über die Zeit, ich glaube, das gibt es seit, ich weiß gar nicht, seit 3 Jahren oder so ist das überhaupt erst in der Anwendung. Die Nebenwirkungen, die Sie sehen, aktuell sind alles positive Nebenwirkungen. Also es gibt auch schlechte Nebenwirkungen, die stehen auf dem Beipackzettel, Übelkeit, Schwindelanfälle, weiß ich nicht was, ne, so das Übliche. Aber bisher habe ich nichts gelesen und ich beobachte das sehr genau, weil das irgendwie, du weißt, wie ich aussehe. Und das, wenn ich das nicht mit Anstrengung, mit wirklich ständiger kognitiver Leistung sozusagen in den Griff kriegen muss, sondern das mit einer Spritze kann, bin ich der Erste, der das macht, ganz ehrlich. Das Einzige ist halt, du hörst auf, es zu spritzen. Es wirkt auch, glaube ich, 5 Tage. Sie verabreichen es immer wochenweise, aber es wird, glaube ich, nach 5 Tagen baut sich langsam ab, die Wirkung. Sobald du aufhörst, eine Woche später fängst du wieder an zu fressen, weil diese Appetithemmung und dieses Sättigungsgefühl, diese Regulation nicht mehr funktioniert. Und in dem Moment müsstest du halt hingehen und wahrscheinlich sagen, ja, ich schleiche das irgendwie aus oder sonst wie und muss dann aber immer noch eine Verhaltenstherapie machen, damit du nicht wieder in deine alten Muster zurückkippst und auf einmal da bist, wo du angefangen hast. Außerdem ist das Zeug im Moment noch sündhaft teuer, weil es ist halt ein neues Medikament und ich weiß es gar nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass so eine Spritze mehrere 100 Euro kostet, also wöchentlich mehrere 100 Euro. Aber das wäre es mir wert.
Das tatsächlich. Ist nicht ganz so billig. Ja, vor allem müsste man vermutlich, wenn man es wirklich jetzt im großen Maßstab einsetzen will, das noch irgendwie von der Spritze wegkriegen.
Ja, weil da arbeiten sie auch dran, habe ich irgendwo mal gelesen, dass sie versuchen, das in Tablettenform zu kriegen. Ja.
Gut, also wenn sich jetzt in Zukunft irgendwo, wenn ich Leute sehe, die sich irgendwo im Park oder unter der Brücke irgendwo was spritzen, dann können es auch irgendwie...
Dann sind es vermutlich Diabetiker, weil das wird mit so einem Pen gespritzt, wie so ein Diabetes, also wie Insulin. Also, ja.
Ja, da bin, ja, dann, also, du hast dir gesagt, du achtest drauf, dann bin ich gespannt.
Ja, ich achte drauf. Also sobald es irgendwie eine Möglichkeit gibt, diese ist ja keine Neben, ist ja eine Nachwirkung eigentlich, die in den Griff zu kriegen, sobald es da irgendwie was Sinnvolles gibt, bin ich wahrscheinlich der Erste, der laut und deutlich drüber redet, ja.
Okay, cool, dann warten wir auf die nächste Folge, wo das kommt, und dann spritzt du es dir live im Podcast.
Genau, und falle dann vom Fleisch. Nee, Fett ist ja genau. Fett, was man für,
genau. Genau. Ja, dann kommt eine weitere Überleitung, wunderbare Überleitung. Weißt du, wo man auch sehr viel abnimmt? Wenn du
stirbst.
Wenn du 42,195 Kilometer in weniger als 2 Stunden läufst.
Es gibt Leute, die können das. Es gibt Menschen, die können Marathon unter 2 Stunden laufen.
Es gibt genau einen einzigen Mensch, okay, der das bis jetzt gemacht hat, nämlich Eliud Kipchoge. Mhm. Allerdings in einem inoffiziellen Event. Also der offizielle Marathon-Weltrekord, der liegt bei knapp über 2 Stunden. Ich glaube bei 2 Stunden 3 Minuten oder 2 Stunden 1 Minute und ein bisschen was. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Auch von Eliud Kipchoge gehalten. Und offiziell heißt eben, dass die Strecke darf jetzt keine Punkt-zu-Punkt-Strecke sein, sondern muss ein Rundkurs sein. Und du darfst keine Läufer haben, die quasi ständig, also du darfst Läufer haben, die Windschatten für dich machen, also wie heißt das, die
Pacing.
Vorläufer, Pacing, Pacer, ja genau, also die darfst du haben, die dürfen auch nicht pacen, aber die dürfen halt quasi, die starten mit allen anderen, und wenn sie nicht mehr können, können sie nicht mehr. Das heißt, du darfst jetzt nicht frische Pacer reinholen zum Beispiel, ja. Mhm. Das ist verboten für offizielle Marathon-Rekorde, und das führt halt dazu, dass wenn du einen Pacer hast, der die ganze Zeit vor dir herlaufen kann, ja, dann ist der Pacer der schnellere. Das heißt, die können halt irgendwie das Tempo halten, und dann müssen sie irgendwann aufgeben. Das heißt,
was für eine Vorstellung. Es gibt ein sehr schönes Video von irgendeinem 100-Meter-Lauf oder was das ist, wo der Kameramann die ganze Zeit seitwärts mit der Kamera auf die Läufer gerichtet etwas schneller als alle Läufer läuft. Das ist ein schönes Ding. Keine Ahnung, wer es findet, schmeißt es bitte in die Kommentare.
Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja, also drum liegt der Marathon eben Rekord, der offizielle knapp über 2 Stunden. Aber Eliud Kipchoge hat in zu einem sehr hart gesponserten Event zweimal probiert, eben herauszufinden, ob es auch unter 2 Stunden geht, wenn man halt ein bisschen was dran dreht. Ja, also das hat man halt gemacht. Da hat man wirklich eine optimale Strecke gesucht, die wirklich flach ist, wie noch was, ohne einzigen Höhenmeter, wo keine scharfe Kurven dabei sind, an einem Tag, wo die Temperatur absolut optimal ist. Das muss ja auch, wenn du da irgendwie Elite-Läufer bist, dann darf es ja auch irgendwie, keine Ahnung, was muss man sein, 17 Grad oder 18 Grad, was irgendwie die optimale Temperatur ist, dass dein Körper dieses Tempo halten kann und so weiter. Das haben sie einmal probiert, ich glaube, auf einer Rennstrecke in Monza. Monza war das. Da hat es um 26 Sekunden nicht geklappt. Da war 2 Stunden 26 Minuten unterwegs. Und dann haben sie es 2019 nochmal probiert, und zwar in Wien. Da gibt es die Prater Hauptallee. Alle, Prater, die in Wien waren, kennen das. Das ist einfach, ja, das ist
Alpenhauptkamm.
Ist halt dieser große Vergnügungspark und der noch viel größere Park oder Wald in Wien. Mhm. Da geht wirklich, ich glaube, so eine 4 Kilometer lange Strecke schnurgerade durch. Also die ist auch sehr breit asphaltiert und mit einer Kurve, also so einer keine so 90-Grad-Punktwende, sondern du hast halt da schöne, lange Kurven rundherum. Und die ist halt Kipchoge im Oktober 2019 hin und her gelaufen, eben auch mit wirklich Elite-Läufern, die ihn gepaced haben und immer ausgetauscht worden sind. Und da hat er es geschafft, in einer Stunde 59 und 40 Sekunden, glaube ich, die den Marathon zu laufen. Also 21 km/h-Schnitt wäre das. Boah. Umrechnen.
Dann schaffe ich mit dem Fahrrad gerade mal einen Schnitt, also unmotorisiertes Fahrrad. Damit schaffe ich unter normalen Bedingungen einen Schnitt von 21 km/h. Unter Trainingsbedingungen vielleicht so 23, aber mehr auch nicht. Krass.
Genau, und das haben jetzt, also das war, wie gesagt, eine absolute beeindruckende Leistung. Wie gesagt, zählt nicht als offizieller Weltrekord, weil eben die Vorläufer gewechselt haben und so weiter. Aber die Frage ist halt jetzt, erstens, geht's noch schneller? Und zweitens geht das auch unter offiziellen Bedingungen. Also das wird sich dann zeigen. Da hängt es halt auch davon ab, von der Tagesform, weil der Marathon ist dann, wenn der Marathon ist und ja. nicht, wenn der Läufer sagt, jetzt laufe ich.
Jetzt ist Marathon. Und Marathon ist, wenn wir sagen, was Marathon ist.
Genau, und da kann es halt irgendwie, da kann halt Gegenwind sein und da kann halt irgendwie zu heiß, zu kalt sein und so weiter. Also das hängt davon ab, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass eben auch bei einem offiziellen Marathon diese 2-Stunden-Grenze fällt. Meistens, oder vermutlich in Berlin, weil Berlin gilt so als die schnellste Marathonstrecke.
Echt? Warum? Ja.
Weil die offensichtlich, na gut, da müsste man wirklich die Elite-Läufer fragen, für Menschen so wie ich ist es scheißegal, ob ich jetzt in Wien oder in Berlin oder sonst wo laufe, Marathon. Aber ja, es kommt beim Marathon drauf an, eben, es muss flach sein, es dürfen keine Kurven sein, also es dürfen schon Kurven sein, aber wenn du ganz viele so 90-Grad-Kurven drin hast oder 180-Grad-Kurven drin hast, da musst du halt abbremsen. Du kannst nicht mit 21 km/h rumlaufen, sonst schmeißt dich genauso aus der Kurve wie ein Auto. Mhm. Das heißt, das muss, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie eine Strecke hast, wo du dann vielleicht irgendwie dem Wind extrem ausgesetzt bist oder der Sonne extrem ausgesetzt bist und so weiter. Und offensichtlich ist Berlin eine von den Strecken, die halt wirklich, ja, wo die schnellsten Läufe möglich sind. Und Berlin ist, sind auch, das sind die letzten Marathonrekorde alle aufgestellt worden in Berlin. Mhm. Das heißt, was den offiziellen Weltrekord angeht, muss man sich Berlin anschauen. Aber Forscherinnen und Forscher aus Frankreich haben jetzt eine Arbeit veröffentlicht und geschaut, ob diese inoffizielle Rekordzeit auch noch schneller gehen würde. Und zwar haben sie sich in einem Windkanal tatsächlich angeschaut, ob jetzt die Art und Weise, wie die Pacer, die Vorläufer da gelaufen sind, ob das die optimale Art war oder ob es noch besser geht. Also die sind so quasi in V-Formation vor Eliud Kipchoge gelaufen, damals in Wien.
Ja.
Ja, also es waren immer... Es waren 41 Läufer waren mit dabei, die haben sich alle 4 Kilometer abgewechselt, damit sie immer ausreichend schnell laufen können. Und es waren immer 7 davon, haben so eine V-Formation vor Kipchoge gemacht, damit halt möglichst viel Windschatten ist, weil der spielt da auch schon eine Rolle. Also nicht nur, dass der quasi sich auf die Pace konzentrieren kann oder nicht konzentrieren muss, weil es die vorher machen, sondern eben auch, damit du vom Windschatten profitieren kannst. Der spielt da nicht nur beim Fahrradfahren eine Rolle, sondern bei dem Tempo und bei dem Distanz auch bei Läufern. Und das sind quasi die 7 in 3 Reihen vor ihm gelaufen, so V-Formation, halt irgendwie einer direkt vorm Kipchoge, dann halt 2 weiter innen, noch 2 weiter außen und so weiter. Und links und rechts von ihm sind auch noch welche gelaufen dahinter. Also da ist er wirklich optimal abgeschirmt worden und war zumindest die Idee. Und die haben sich jetzt angeschaut in dem Windkanal, ob es noch optimaler geht und haben festgestellt, dass wenn du nicht in einer V-Formation läufst, sondern in einer T-Formation, haben sie es genannt. Ja. Ich verlinke den Artikel in den Shownotes, da könnt ihr euch ein Bild anschauen. Es fällt mir schwer, das ist zu beschreiben, wie sie laufen. Ich zitiere mal, statt eines V laufen die 5, in dem Fall 5 Vorläufer in Form eines umgedrehten kleinen T. Aha. 2 hintereinander, 2 nebeneinander, dann wieder einer direkt vor Kipchoge.
Okay.
Das wäre die Formation.
Also im Grunde haben die den Windschatten optimiert. Ne?
Die haben den Windschatten Keil quasi, ja. Den Keil schmäler gemacht, den Windkeil und den Windschatten im Laufkanal optimiert und haben dann anhand dieser Messungen berechnet, dass sie tatsächlich noch 50 Sekunden rausgebracht hätten.
Krass.
Beziehungsweise, nein, Entschuldigung, Fehlzitierung. 3 Minuten 33 Sekunden.
Das ist ja noch krasser.
Ja.
Wahnsinn. Was rauscht bei dir da eigentlich so?
Das kann, also ist das bei mir, es kann sein, dass es der Lüfter ist.
Ah, okay. Lass den Lüfter rauschen, es ist sehr warm.
Ja, ich habe, glaube ich, hier in meinem Kämmerchen 35 Grad.
Okay, gerade. Ja, nein, dann darf der Lüfter rauschen, dann müssen wir jetzt durch. Ich lege einen Filter drüber, vielleicht hilft's.
Ja, also das, wer daran interessiert ist, den inoffiziellen Marathon-Weltrekord zu brechen, nicht in V-Formation die Vorläufer anordnen, sondern in kleiner T-Formation. Aber fand ich interessant, dass sie da wirklich offensichtlich einen Haufen Typen in so einen Windkanal gestellt haben.
Dass sie darüber überhaupt Forschung betreiben, finde ich krass, weil eigentlich
ja,
ist doch, dabei sein ist alles.
Sportphysiologie.
Ja, klar. Ja, aber es gibt ja Universitäten zum Thema sogar. Ja. So, und jetzt kommt's. Verdammt, wo ist mein... Verdammt. Jetzt finde ich meine Notiz nicht. Oh, warte, ich hab's. Hier. Weißt du, was glücklich macht, Florian?
Ja, vieles. Du willst es nicht sagen.
Es gibt fünf gute Ratschläge, so die klassischen fünf Ratschläge, die glücklich machen. Das kriegt man so von so.
Vorher nochmal aufs Klo gehen.
Ja, genau. Vorher nochmal. Es gibt sechs kluge Ratschläge, die glücklich machen. Okay. und zwar, also das sind dann so die Ratschläge, die sowohl teilweise Forscher, Forscherinnen oder auch Influencerinnen und so raushauen. Aber es gibt so fünf Standardvorschläge, die immer wieder gemacht werden. Die machen die auch Ärzte. Und diese Vorschläge heißen Meditieren, Bewegung, Zeit in der Natur verbringen, insbesondere am Meer oder im Wald, soziale Kontakte pflegen und Dankbarkeit zeigen.
Ja, das okay,
ist auch soweit so
plausibel, ja.
Soweit so plausibel, genau. Und immer wenn irgendwas soweit so plausibel ist, ist es ja auch meistens mehr oder weniger falsch. Und genauso ist es hier auch. Es hat eine Forscherin von der Universität von British Columbia in Kanada, so war es. Eine Forscherin von der Uni hat nachgeguckt und hat sich alles angeguckt, was es so an Studien zu diesen Themen gibt und sozusagen eine Meta-Analyse darüber gemacht. Und dabei ist rausgekommen, dass leider nur zwei der sechs guten Ratschläge, obwohl, nee, dann sind es drei, weil mach lieber nochmal Pipi, ist garantiert ein guter Ratschlag, das muss man nicht überprüfen. Also zwei von diesen fünf Ratschlägen sind übrig geblieben. Es gibt praktisch keine Studien, die nachweisen können, dass Zeit in der Natur mit Meditation und Sport, dass es glücklich machen würde. Also die Evidenz ist nicht hinreichend, haben sie geschrieben. Es ist vielleicht ein bisschen was zu sehen. Das Einzige, wo sie wirklich gute, solide Hinweise gefunden haben, waren Dankbarkeit zu zeigen und soziale Kontakte zu haben. Und soziale Kontakte vor allen Dingen, und das finde ich ganz klasse, indem man Gespräche mit unbekannten Personen sucht.
Wenn man aber Leute im Allgemeinen und Unbekannte im Besonderen nicht leiden kann.
Ja, dann kann man es ja immer noch versuchen, mit in den Wald gehen und aber vorher Pipi machen.
Okay, ja, das ist besser mein Ansatz.
Also,
ja, interessant.
Soziale Kontakte und Dingens. Was habe ich gesagt?
Dankbarkeit.
Dankbarkeit, genau. Danke.
Genau, also da kann man gleich mal einwerfen hier, das könnte auch öfter gesagt werden, seid dankbar für diesen Podcast und unterstützt uns.
Müssen nicht eher wir dankbar sein, dass wir unterstützt werden?
Nee, die müssen dankbar sein, dass wir uns Geld überweisen.
Genau, ja,
so, stimmt. Und wir sind dankbar, dass es passiert ist.
Genau, ja, wir danken euch. Ich bin auch sehr dankbar. Genau.
Also geht alle nochmal Pipi und dann geht zur Bank.
Durch den Wald zur Bank und guckt, dass ihr nicht immer mit derselben Bankberaterin
spricht. Genau. Weißt du, was nicht glücklich macht, beziehungsweise, um es offiziell zu sagen, sich negativ auf die Psyche auswirkt?
Pipi machen müssen, nee, keine Ahnung.
Ja, auch aus aktuellem Anlass, Hitze.
Vor allem
lange Hitzeperioden.
Ja.
Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber aufgrund der aktuellen Situation, vor allem in Österreich, ich nehme an, in Deutschland ist es je nach Region auch nicht anders, aber in Österreich hier haben wir jetzt in der letzten Augustwoche seit 5 oder 6 Tagen über 30 Grad, 35 Grad so rum. Wir hatten, glaube ich, gestern sogar 36 Grad hier, da wo ich bin, und das geht noch ein paar Tage so weiter.
Ja, ich schwitze auch seit mindestens 10 Tagen, schwitze ich wie ein Schwein. Ja.
Genau.
Transplantationsschwein.
Genau, und angesichts dieser Situation haben eben diverse Leute, die Ahnung haben, Medizinerinnen, Umweltmediziner und so weiter, das nochmal in den Medien darauf hingewiesen und haben eine Aussendung gemacht und so weiter, warum Hitze eben nicht nur einfach heiß ist und warum man sich halt dann, ja, verständlicherweise, wenn man will, so ein bisschen matschig fühlt oder keinen Bock hat, jetzt irgendwie, ja, einen Marathon unter 2 Stunden zu laufen zum Beispiel oder was auch immer.
Ist so unsere Art.
Ja. Sondern eben auch wirklich darauf hingewiesen, dass lange Hitzeperioden wirklich sehr deutliche negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben. Ja, also es geht nicht nur um körperliche Gesundheit, sondern auch vor allem um psychische Gesundheit. Ja. Zum Beispiel lange Hitze oder Hitze allgemein eben äußert sich mal in Erschöpfung. Das ist verständlich. Das ist noch zum Teil auch körperlich, aber man kann ja auch psychisch erschöpft sein. Damit einhergehen dann oft auf Lethargie, Teilnahmslosigkeit, gedrückte Stimmung, man ist mental allgemein schlechter drauf und so weiter. Und wenn das anhält, ja, dann kann es wirklich schlecht werden. Ja, weil dann fühlst du dich so eine Hilflosigkeit, sagt der hier zitierte Umweltmediziner. Das wird das Stresshormon Cortisol vermehrt produziert. Mhm. Und wenn das vermehrt produziert bei dem Körper, dann sind da jede Menge negative Reaktionen, die daraus folgen, wenn du über längere Zeit zu viel von diesem Stresshormon in dir hast. Ja, dann hast du eben körperliche, aber auch psychische negative Folgen. Das heißt, hohe Temperaturen, lange Hitzeperioden machen erhöhten Stress und können Angststörungen und Depressionen verursachen oder, wenn sie schon da sind, verschlimmern. Und das ist Und ich sage es deswegen, weil es wichtig ist, dazu sagen, weil man sich eben bei den ganzen Auswirkungen der Klimakrise, wenn man sich überhaupt mit der Gesundheit beschäftigt, meistens dann nur mit der
körperlichen
physischen Gesundheit also beschäftigt.
Ja, ja, ja.
Aber die psychischen Folgen der Klimakrise, die sind auch nicht ohne. Also damals, als ich mit Claudia in meinem anderen Podcast das Klima über das entsprechende Kapitel im IPCC-Bericht gesprochen haben, waren wir beide erschrocken, überrascht, wie umfangreich die psychischen Folgen quasi der Klimakrise sein können. Das fängt eben von dem an, was ich gerade erzählt habe, kann aber dann wirklich eben auch sowas gehen, ja, extreme Hitze, das Ding wie häusliche Gewalt, ja, der Alkohol, der Drogenkonsum kann steigen, wenn du gestresst bist und so weiter. Also das gibt allein, oder jetzt dann aus einer ganz anderen Richtung zum Beispiel, wenn da, wo du wohnst, wenn es das dann nicht mehr gibt, weil der Meeresspiegel gestiegen ist oder sowas, ja, dann hat das auch extreme negative psychische Auswirkungen auf dich.
Ja.
Oder sowas wie, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, da gibt es einen Begriff, zu wissen, dass zum Beispiel jetzt hier das Great Barrier Reef nicht mehr existieren wird.
Climate Anxiety.
Ja, das war der Begriff. Also das kann auch ganz viele, also das wird zu weit führen, das jetzt hier aufzulösen, aber die psychischen Folgen der Klimakrise, die sind auch dramatisch und die sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Es gibt eine Studie, die auch in diesem Artikel jetzt über die Hitzeperiode zitiert wird. Das sind Daten, die aus den USA und aus Mexiko stammen, die zeigen, wenn die monatliche Durchschnittstemperatur um 1 Grad Celsius ansteigt, dann steigt die Suizidrate um 0,7 bis 3%. Also das
ist auch beeindruckend. Also rechnet man ja eigentlich nicht mit, weil ist ja so schönes Wetter draußen, ne? Das wäre so die intuitive Begründung.
Ja. Und wer ist besonders gefährdet? Die es eh schon nicht leicht haben. Die typischen, also die
vulnerablen Armen, die Gruppen,
die sie heißen. Ja.
Genau, die vulnerablen.
Weil Menschen mit psychischen Erkrankungen häufiger in Armut leben oder eh schon chronische Krankheiten haben, Suchtkrankheiten haben und so weiter, was sie alle noch anfälliger macht dafür. Ja, also das macht es alles nicht besser. Aber ja, obdachlose Menschen zum Beispiel, weil wo sollen die hingehen?
Ja.
Also die haben eh schon, wir sollten uns eh schon als Gesellschaft extra um diese Menschen kümmern, aber eben noch mehr, weil die Welt, die wir gestalten, gerade für diese Menschen, ja, sehr viel eine schlimmere Zukunft hat als für uns andere, die wir es uns vielleicht noch irgendwie richten können. Und, damit wir die schlechten Nachrichten gleich aus dem Weg kriegen, eine neue Studie, eine neue Prognose der NASA zeigt, dass die 2-Grad-Schwelle früher erreicht werden wird als bisher angenommen. Also wir werden schneller als bisher 2 Grad über den Temperaturen vor der industriellen Revolution liegen, als wir dachten.
Wenn es so weitergeht. Ein Jahrzehnt, in das die das legen?
Ja, ich sag's dir gleich. Okay. Also das ist wirklich, wenn das jetzt hier so persönliche Anekdote. 2019 haben wir bei den Science Busters, dem Wissenschaftskabarett, wo ich immer wieder damit auf der Bühne stehe, eine Show gemacht, wo es ums Klima ging und ich habe eine Nummer ausgearbeitet, um zu visualisieren, zu erklären, wie das ist mit dem CO2-Ausstoß der Menschheit, ob die Corona-Pandemie daran was geändert hat, wie viel wir so emittieren pro Jahr und wie viel Budget wir quasi noch haben, wenn wir die 1,5-Grad-Schwelle nicht überschreiten wollen.
Ja.
Das ist eine sehr, sehr schöne Nummer gewesen, die hat gut funktioniert. Die haben mir viele Menschen nachher gesagt, dass sie diese Visualisierung, die ich mir da ausgedacht habe, dass sie das sehr gut fanden. Ab und zu kommt es vor, dass so mittlerweile haben wir ein ganz neues Programm, aber ab und zu kommt es vor, dass wir aus diversen Gründen alte Programme nochmal spielen.
Ja.
Und vor kurzem ist es wieder passiert, dass ich ein altes Programm spielen musste, eben genau dieses. Und das hat mich sehr geärgert, weil ich habe das irgendwie, das war wie so also Management durcheinander, das habe ich nicht gewusst und konnte es dann nicht mehr ändern. Aber ich habe diese Nummer, wo ich da stehe und am Ende dann sage, ja, im Wesentlichen läuft es daraus hinaus, dass ich sage, wenn die Politik sich nicht ganz so bescheuert anstellen würde, wie sie es tut, sondern mal zusammenreißen würde, dann hätten wir auch eine Chance, dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
Mhm.
Kann ich nicht mehr sagen, weil das ist durch mittlerweile. Das
ist durch, ja.
Okay. Ja. Und wie gesagt, da also das der Pariser Vertrag, wo diese 1,5-Grad-Schwelle und die 2-Grad-Schwelle herkommen, die sagen ja bis zum Ende des Jahrhunderts soll das kommen. Also das wäre schön, aber gut, das ist, wie gesagt, schon durch.
Mhm.
Wir sind jetzt bei den aktuellen Prognosen dabei, dass wir die 2-Grad-Marke vermutlich schon in den 2040er Jahren
überschreiten. Heilige Scheiße.
Weil die 1,5-Grad-Schwelle, sagen sie, das ist in den nächsten Jahren, also das ist jetzt quasi, wir hatten ja jetzt schon irgendwie einen Monat, wo einen Monat lang die
1,5 Grad überschritten waren. Mein Stichtag sozusagen ist mein Renteneintritt, ne? weil ich bin rechtlich dran, ich werde 2036, wenn ich dann noch lebe, in Rente gehen. Und wenn ich mir überlege, in den 2040ern, es gibt eine gute Chance, dass ich dann vielleicht noch am Leben bin, aber halt Mitte, Ende 70 und entsprechend vulnerabel. Das sind keine schönen Aussichten.
Ja, natürlich nicht. Also, vor allem, das ist die globale Durchschnittstemperatur. Die globale Lufttemperatur über dem Land ist ja wieder was anderes. Also Lufttemperatur über Land wird dann schon bei um die 2,8 Grad sein. Und das ist, wie gesagt, global. In so einem Land wie Europa zum Beispiel, da haben wir jetzt schon über 2 Grad mehr, glaube ich. Und quasi global 2,8 Grad Landtemperatur, weiß ich, was das dann sein wird, 4-5 Grad oder sowas. Also es wird dann, für die, die jetzt glauben, ach, 2 Grad mehr halte ich aus, nee, es werden nicht 2 Grad mehr sein. Und vor allem 2 Grad mehr global oder halt die 4-5 Grad mehr, die es in Österreich, Deutschland haben wird, die machen ja auch was. Was wir auch jetzt schon sehen, die ganzen Extremwetterereignisse und so weiter. Also all das Fiese, was die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten vorhersagt, das in Zukunft passieren wird, wird vermutlich sehr viel früher passieren.
Die Zukunft ist jetzt, ja. So ungefähr. Einen habe ich noch, das war's dann aber auch. Und ich bin ganz, ganz besonders stolz auf mich bei diesem Ding. Ich habe nicht die leiseste Ahnung von dieser Technik, die dahinter steckt. Das ist ein bisschen schon durch die vielen Jahre Helmholtz-Podcast. LK99.
Ach ja.
Koreanische ForscherInnen haben ein Material vorgestellt, das heißt LK99, und das ist ein Supraleiter, der bei Raumtemperatur funktioniert und eben nicht auf minus 87 Milliarden Kelvin runtergekühlt werden muss. Ich weiß, Florian. Also die Meldung kam, ich glaube, Ende Juli kam diese Meldung, und ich weiß gar nicht mehr, wer es mir vorgelesen hat, gesagt, hey, hör mal, guck mal hier, krass. Und das Erste, was ich gesagt habe, als mir das erzählt wurde, war: Kaufe ich nicht. Und da bin ich besonders stolz drauf, dass ich noch trotz mangelndem Sachverstand damals schon gedacht habe, nee, das ist nicht, nee. Die Veröffentlichungsart, Veröffentlichungszeitpunkt, ne, mitten im Sommerloch, diese ganzen, das hat alles nicht gepasst. Das war alles zu schön, um wahr zu sein. Und nochmal, wenn etwas zu schön, um wahr zu sein ist, dann ist es fast immer auch nicht wahr. Also der Raumtemperatur-Supraleiter LK99, stimmt halt nicht.
Ja, ich habe das auch so mitverfolgt, natürlich die Geschichte, ohne mich jetzt da intensiv damit zu beschäftigen, weil ich auch keine Ahnung davon habe.
Ich auch nicht, aber ich habe trotzdem richtig gelegen, wie cool ist das?
Ja, Zufall. Nee, aber prinzipiell ist es ja nicht unwahrscheinlich oder unmöglich, dass es einen Supraleiter gibt, das ein Material, das Strom ohne Widerstand leiten kann, bei Raumtemperatur. Also wir wissen, dass es Materialien gibt, die das können, bei sehr tiefen Temperaturen. Wir wissen, dass es Materialien gibt, die das können bei höheren Temperaturen. Wir wissen, dass es Materialien gibt, die es bei sehr hohen Temperaturen können, wenn der Druck enorm hoch ist. Mhm. Und ja, warum soll es nicht irgendwie auch ein Material geben, dass das bei normalen Raumtemperaturen einen normalen Druck hat? Man hat es ja doch nicht gefunden.
Ich wollte gerade sagen, absolut. Also sie nähern sich dem ja durchaus an. Und hier war es aber so, dass es Materialverunreinigungen war.
Und wenn es das gäbe, dann wäre das ja, das wäre nicht eine neue Physik, weil die Physik kennen wir, aber ja, das wäre eine Revolution. Das wäre so wie damals, als wir den elektrischen Strom erfunden haben oder irgendwie sowas, weil das, wenn du Strom einfach von irgendwo nach irgendwo widerstandsfrei leiten kannst,
dann hast du
gewonnen. Naja, kann man sich ausdenken, was das für Folgen hätte.
Dann wollen sogar die Bayern erneuerbare Energien haben.
Wahrscheinlich. Aber hat halt nicht geklappt. Aber ich schließe nicht aus, dass das irgendwann klappt, aber ja, ich bekam es auch ein bisschen komisch vor, vor allem, weil ja dann auch die Art und Weise, wie es veröffentlicht worden ist und alles, das war alles sehr, sehr bisschen leicht dubios.
Genau.
Dann kommt jetzt meine letzte Meldung, so ein kleines Mysterium für die Hörerschaft zum Schluss. Und zwar ein mysteriöser Cyberangriff.
Was?
Und weißt du, wer mysteriös Cyber angegriffen wurde?
Nee, aber ich habe es als Shownote, in die Shownotes trage ich es ein mit Schlussmysterium.
Der mysteriöse Cyberangriff oder ein rätselhafter Cybervorfall, je nachdem, was man jetzt zitieren will, betrifft Teleskope in Chile und Hawaii. Seit Anfang August sind diverse Teleskope, 10 Stück insgesamt in Chile und auf Hawaii, nicht in Betrieb.
Was?
Weil, auf irgendwer, man weiß es nicht, diese Teleskope, die Cyber angegriffen. Gibt es da ein Wort?
Ich nenne das immer aufgehackt.
Ja, irgendwie sowas. Ja, also das Problem ist, also natürlich, jeder Computer, der am Netz hat, kann irgendwie gehackt werden. In dem Fall ging es jetzt nicht darum, dass sie da irgendwie die wissenschaftlichen Daten geklaut haben, oder haben sie vielleicht auch. Das Problem ist, das sind ja auch die Teleskope, Computer, die Teleskope steuern.
Ja.
Und das sind keine kleinen Teleskope. Wenn du da so einen 8-Meter-Spiegel hast, ja, und dann musst du, wenn du dort als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin arbeitest, dann musst du sehr, sehr genau wissen, welche Knöpfe du drückst und welche Kommandos du da hinschickst, sonst machst du das Ding kaputt.
Ja?
Ja. Und das war tatsächlich, also tatsächlich bestand, sagen sie, kurzfristig die Gefahr, dass eins dieser 8-Meter-Teleskope beschädigt wird, aber weil da halt die Sicherheitsteams und Beobachter das schnell genug gesehen haben, dass das Teleskop da irgendwie rumfährt, ohne dass jemand Knopf gedrückt hat und das dann quasi notgestoppt haben, ist das nicht passiert. Aber als Vorsichtsmaßnahme haben sie halt dann das Teleskop natürlich offline genommen, andere Teleskope offline genommen, und das ist natürlich tragisch, weil ganz viele der Beobachtungen eben übers Netz stattfinden.
Ja.
Weil das können nicht alle ständig irgendwie dahin fliegen, beobachten, zurückfliegen, weil da wollen sehr, sehr viele Menschen beobachten an den Teleskopen. Und das findet sehr, sehr viel übers Internet statt. Und natürlich, ja, wenn du da kein Netz hast, dann geht ganz viel anderes auch nicht. Also es sind aktuell, zumindest Stand heute, immer noch, wissen sie nicht, wer es war? Oder?
Ich habe einen Verdacht.
Ja.
Das könnte Ernst Stavro Blofeld gewesen sein, der die Spiegel irgendwie zusammenschalten will, um irgendwie London auszulöschen oder sowas. Also ich würde mich nicht wundern, wenn das so in so einem Bond-Plot, ja.
Ja, naja, der Bond war ja schon mal in Chile bei den Teleskopen.
Siehste?
Aber da war es irgendwas anderes, da haben sie dieses komische...
Dr. No?
Nee. Nee, es war der wie heißt der aktuelle Bond-Schauspieler?
Brosnan. Nee, Brosnan ist der letzte,
ja.
Der heißt Daniel Craig.
Genau, der. Und da, den habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Das war irgendwas mit Quantum, weil die sind alle mit Quantum, oder?
Es gab Quantum of Solace, gab es mal.
Genau, den Quantum of Solace, da rennt da irgendwo noch eine Wüste und dann kommt da so ein futuristisch anmutendes Gebäude. Ich glaube, da wohnt einer von diesen Bösewichten drin. Und das ist in Wahrheit das Hauptquartier der ESO.
Ach komm.
Das nicht so futuristisch ausschaut.
Echt? Wie geil. In der Wüste, ja. Ja, dann haben wir es doch jetzt. Blofeld ist doch nicht gestorben in der Explosion und jetzt haben wir den Salat. Und der sitzt jetzt in der Ecke mit einem Kraut seine Katze. Schnurr.
Nun, Mr. Bond, welche Stadt soll ich als erstes vernichten?
Graz, auf jeden Fall sagen.
Bond.
Ja, entschuldige. Das macht das dann nachher weiter, wenn wir fertig sind. Impressionen. Aber ich will jetzt nur noch abschließen, das Thema. Das ist natürlich, wir wissen auch, dass es ganz viele Unis gibt, die schon angegriffen wurden und so weiter. Aber in dem Fall sagen die Leute, in dem Fall war es die Leiterin der Cybersicherheit des National Science Foundation in den USA, dass es eine Art Weckruf ist, weil natürlich die Wissenschaft kann sich nicht so isolieren wie andere Systeme.
Ja,
das Pentagon kann sagen, okay, bei uns geht kein Datensatz rein oder raus, wir hängen nicht am Netz oder sowas. Die Wissenschaft, die lebt von offenen Daten, von Kollaborationen. Wenn wir das alles isolieren, dann geht die Wissenschaft nicht mehr.
Mhm.
Das heißt, da musst du halt irgendeinen Kompromiss finden zwischen Firewalls, zwischen Absicherungen und so weiter oder offenen Daten. Und das ist halt, hat man anscheinend, weiß nicht, wie gut jetzt die Teleskope ausgestattet sind in dem Fall.
Aber IT-Sicherheit kostet auch sehr viel Geld.
Ja.
Und das ist was die Wissenschaft nicht hat. Außer für die Wissenschaft selbst. Und wenn du dann auf einmal sagst, naja, wir brauchen aber jetzt irgendwie 30% Overhead nur für die IT-Sicherheit, dann hast du wieder die Bild-Zeitung oder das peruanische Äquivalent von so einem Scheißblatt vollgeschrieben, wieso da so viel Geld für ausgegeben wird.
Genau. Aber wie gesagt, man zeigt, irgendwann finden wir vielleicht mal raus, was die wollten oder ob sie aus Versehen irgendwas ins Pentagon wollten, aber irgendwie die falsche IP angegeben haben oder man weiß es nicht. Oder ob die irgendwas tatsächlich, irgendwelche Daten klauen wollten oder einfach nur irgendwelche Hacker, Jugendliche im Keller ihrer Eltern, so wie sich die Medien ja immer oft vorstellen, die dann im Dunkeln da sitzen vor ihren Computern mit der Sonnenbrille auf. Ja, also ich habe keine Ahnung, ich bin kein großer Fan der Hacker, kein Kenner der Hacker-Szene, aber nutze die Gelegenheit, um noch ein Buch zu bewerben, das nicht ich geschrieben habe. Ich drehe mich nur gerade kurz nach dem Buch um. Moment, ich reiche hinüber. Man hört mich jetzt nicht mehr so gut, aber ich habe es jetzt in der Hand. Das habe ich von einem guten Freund zum Geburtstag bekommen und fand es sehr, sehr spannend. Das Buch ist von Cliff Stoll und heißt The Cuckoo's Egg, das Kuckucksei. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber alle, die sich auch nur ein bisschen für ja, Hacking, Spionage interessieren, sollten dieses Buch lesen. Das handelt vom KGB-Hack, den kennst du sicherlich.
Der KGB-Hack, ist das ja, der also aus den 80er Jahren, das Ding?
Genau, das ist der, der auch im Film 23
Clifford Stoll,
verfügbar ja, ja, ist, wo halt, ja.
Kuckucksei heißt es auf Deutsch.
Genau, wo halt so auch Leute aus dem Umfeld, der ich glaube, die waren nicht vom Chaos Computer Club, sondern so aus dem Umfeld ja, oder irgendwie
der,
sowas.
Der war ja auch damals noch nicht so eine feste ja. Entität auch, ja. Ne? Also, ja.
Aber ein paar Mal Leute, irgendwie so westdeutsche, haben wir Computerfreaks, nennen wir es mal, haben da halt ja. irgendwie sich so rumgehackt und dann einer brauchte irgendwie Geld und hat dann irgendwelche Daten an die Sowjets verkauft und so weiter. Also so eine Spionage-Geschichte. Und das ist jetzt quasi so die andere Seite. Das ist nämlich die Geschichte von eben Cliff Stoll. Das ist tatsächlich ein Sachbuch und Cliff Stoll war Astronom oder er lebt noch, aber damals war er eben Astronom, hat dann aber irgendwie so einen Job bekommen als Systemadministrator quasi. Musste halt dann irgendwie so großes in der Zeit für Computerzeugs aufwenden und hat dann irgendwo wirklich so eine Kleinigkeit gefunden, irgendwo 25 Cent oder sowas bei irgendwelcher Computerzeitabrechnung, Supercomputer-Nutzungszeitabrechnungen, war nicht in der Buchhaltung drin, hat nicht gestimmt. Und das war an seinem ersten Tag und dann hat er gesagt, okay, muss jetzt mal rausfinden, was da passiert ist. Und im Zuge dessen ist er wirklich halt dann ja diesen KGB-Hackern auf die Spur gekommen. Und wie er das rausfindet, ist wahnsinnig spannend. Also es ist vermutlich auch spannend, wenn man keine Ahnung von Computern hat.
Nein, das ist auch einfach, das ist Zeitgeschichte. Das ist super spannend, natürlich.
Und es ist viel spannender noch, wenn man auch so in den 80ern, 90ern ja. Mit Computer zu tun hatte, weil ich war in den 80ern hatte ich es nicht, aber in den späten 90ern und alles, was die da schreiben über die Linux-Systeme, Unix-Systeme und so weiter, das habe ich auch noch selbst erlebt. Und am coolsten oder am spannendsten ist, wie er wirklich probiert, da in den USA hier irgendwen darauf aufmerksam zu machen, dass da jemand andauernd in irgendwelche, weil er konnte das ja nachverfolgen, dass die nicht nur bei ihm auf der Uni in den Systemen sind, sondern auch irgendwie in allen möglichen ja Militärsystemen drin sind. Und dann hat er halt probiert, irgendwie ja FBI und CIA und NSA und irgendwie Militärgeheimdienst und was es da alles gibt. Und die haben alle gesagt, niemand war zuständig, niemand wollte zuständig sein, die haben sich auch alle nicht ausgekannt. Und die sich ausgekannt haben, die haben gesagt, nee, ist nicht unser Revier. Also das wirklich am Ende hat er dann wirklich so regelmäßige Konferenzschaltungen gehabt mit fünf,
jetzt
sechs
hör auf verschiedenen zu spoilern, Geheimdiensten. Ich habe es gerade geklickt für mein Kindle, das lese ich dann irgendwie.
Also es ist ein wahnsinnig spannendes Buch und zeigt halt schön, ja, wie wichtig tatsächlich im Cybersicherheit ist und vor allem auch dieses, was ich jetzt am Ende von dieser Teleskop-Angriffsgeschichte gesagt habe, diesen Konflikt zwischen Offenheit in der Wissenschaft und Sicherheit, der wird in dem Buch auch sehr, sehr gut und sehr, sehr oft thematisiert. Also das kann ich da auch empfehlen. Also wunderbares Buch. Wer noch ein bisschen Sommerzeit übrig hat zum Lesen, lest das Buch. Ich kriege nichts dafür, ich empfehle es einfach, weil es ein gutes Buch ist.
Haben wir Werbung?
Werbung haben wir, glaube ich, nicht. Okay. Also ich habe irgendwie wieder Auftritte, schaut auf meine Homepage. Ich weiß nur nicht, wir sind, glaube ich, nicht in Deutschland mit den Science Busters demnächst. Wir sind in Österreich, in Wien unterwegs.
Ich packe einfach den Link zu den Science Busters Terminen.
Genau, und private Termine, wo man kommen könnte, private Termine, wo ich allein unterwegs bin, gibt es auch, aber noch nicht. Irgendwann im November, glaube ich. Da können wir nochmal gesondert drüber
sprechen. Ja, bis dahin werden wir mit Sicherheit nochmal miteinander geredet haben. Florian, ich danke dir.
Ich danke dir, Holger.
Und grüße mir die Frau Gemahlin.
Das werde ich machen.
Und euch, danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.